Ja, wir haben vorhin in diesem letzten Lied ja schon ein bisschen einen Einblick können in den Himmel. Wie wird das sein, wenn wir mal mit Gott ein Tänzchen machen? Kommt ja vermutlich noch ein bisschen mehr Bewegung, als wir jetzt gerade hatten. Haben wir auch überlegt, wie das wird sein. Wir haben gesungen, dass der Wein nicht wird ausgehen. Der Wein, der nicht wird ausgehen, Leute. Wie wird das werden? Ich freue mich drauf. Bin gespannt da, ob wir dort irgendwie ein bisschen resistenter sind im Alkohol gegenüber. Ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen. Ja, ich weiß nicht, wie dir eine Haltung hat, eine Einstellung hat, so dieser Ewigkeit gegenüber. Ich merke immer wieder, wir Christen gehen ganz unterschiedlich mit dieser Ewigkeit um. Es gibt solche, die fangen an zu spekulieren. Weißt du, im Blick auf die Ewigkeit, dann müssen wir sehen, dann kommt zuerst das, und dann kommt das, und dann das jüngste Gericht, und dann die Zügelgeschichten, und weiss ich was alles, oder? Da habe ich immer ein bisschen meine Probleme. Andere vertrösten auf die Ewigkeit und sagen, in der Ewigkeit, dann wird dann alles zusammen gut sein. Wieder andere überkommen fast ein bisschen Angst im Blick auf die Ewigkeit. Ich mag mich noch gut besinnen, wie wir als junge Dielen oben am Familientisch der Andacht unseres Vaters gelauscht haben, oder? Da hat er auch so ein Büchlein vorgelesen. Und dann ist mir mal reingegangen. Ist gestanden in diesem Büchlein. Weisst du, jeden Tag oder jede Stunde bist du eine Stunde näher an der Ewigkeit. Und ich habe gedacht, oh, da bist du eine Stunde näher an deinem Tod. Und dann hat das irgendwo bei mir Angst und Schrecken ausgelöst. Und auch das ist manchmal vorhanden im Blick auf die Ewigkeit, dass wir wie Angst und Schrecken haben. Und wiederum andere verdrängen die Ewigkeit hier auf Erden. Das ist da irgendwas, was dem mal kommt. Wir wollen heute versuchen, den Zusammenhang herzustellen zwischen dem Leben hier, jetzt und letztendlich dieser Ewigkeit. Ob mir das wird gelingen, werden wir sehen. Ihr habt schon letzte Woche ein Zitat gehört vom C.S. Lewis. Wir haben unsere Predigreihe, der Frank, der David und ich, ein bisschen auf das Zitat aufgebaut. Dort in diesen Büchern vom C.S. Lewis, es ist ein Märchen vom Narnia, dort steht folgendes Zitat: Ihr ganzes Leben auf dieser irdischen Welt war nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun begannen sie erst das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht, in der jedes Kapitel besser wird als das vorausgegangene. Also, es sind wie drei Sachen, die wir hier haben. Auf der einen Seite haben wir den Buchdeckel, oder wenn wir das Bild vom Buch nehmen, der Buchdeckel. Dann haben wir die ersten paar Seiten und dann haben wir noch den Rest vom Buch. Und der Frank hat eigentlich letztes Mal mit euch ein bisschen angeschaut, was passiert denn gerade unmittelbar nach dem Tod. Ich werde heute ein bisschen mit euch über den Buchdeckel nachdenken. Und den Rest vom Buch haben wir dem David Glaser überlassen, der tut er darüber reden. Das ist der, glaube ich, nächsten Sonntag der Fall. Ich habe hier so ein Buch mitgenommen. Und jetzt ist es eben spannend, dass der Buchdeckel, der steht letztendlich in einem absolut engen Zusammenhang zu dem, was in diesem Buch steht. Ja, hier eine Biografie der Hand, Hans-Peter Reuer. Der Mann ist aus meiner Optik viel, viel zu früh gestorben. Er ist eine ganz eindrückliche Figur von der Fakulträger gsi. Er ist bei einem Gleitschirmflug ums Leben gekommen, wofür mein Herz schlägt. Oder jetzt, wenn wir das so lesen, wissen wir, da drin steht ganz, ganz viel. Auch über den Herzschlag von Hans-Peter Reuer. Also der Buchdeckel gibt schon relativ viel Auskunft, letztendlich, über das, was nachher in diesem Buch innen steht. Es gibt also einen Zusammenhang, einen relativ engen Zusammenhang zwischen dem Buchdeckel und dem Buchinhalt. Und so gibt es, glaube ich, auch im Blick auf die Ewigkeit einen Zusammenhang zwischen dem Leben, das wir hier vor Ort leben, und letztendlich der Art und Weise, wie wir die Ewigkeit werden erleben. Ich möchte das uns am Anfang ganz eine simple Tatsache vor Augen führen. Und gleich sind wir uns vielleicht manchmal dieser Tatsache viel zu wenig bewusst. Ich habe das Bild vom Stein, der hier ins Wasser fällt, und der Stein tut dann irgendwo in diesem Wasser Kreise verursachen. Und ich glaube, mir dünkt es ganz wichtig, und das möchte ich hier wirklich in aller Deutlichkeit mal vorstreichen, unser Handeln hier und jetzt im Heute, das hat Konsequenzen in der Zukunft. Und zwar ganz unmittelbar kurzfristig. Oder letzten Sonntag war ich in Adelboden im Predigen, hatte hier die Predigt in unserer Predigreihe. Ich habe gewusst, heute am Nachmittag muss ich noch ins Herzboden Bord unser Meiensäß das Wasser abstellen. Weil, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte es möglicherweise, oder würde es möglicherweise in den nächsten Tagen die Wasserleitung gefroren. Es war also ganz ein wichtiger Part vom letzten Sonntag. Oder? Über ihn ins Herzboden das Wasser abstellen, das hätte eine Katastrophe geben können. Cousin wäre nicht so Fan von mir, wenn ich das nicht hätte gemacht. Ich musste das machen. Es hat Auswirkungen, wenn ich etwas mache, und es hat Auswirkungen, wenn ich etwas nicht mache. Wenn ich es eben nicht hätte gemacht, hätte es auch die Wasserleitung irgendwann mal gesprengt, oder? Jetzt kann ich ruhig im Winter gehen, alles ist im Butter. Ich habe es gemacht. Kurzfristige Auswirkungen von unserem Handeln. Ein Wort kann kurzfristig etwas auslösen. Wenn ich mich entscheide, mir eine Frau Kompliment zu machen, dann hat das Auswirkungen. Wenn ich meinen Kindern Kompliment mache, hat das Auswirkungen. Mein Handeln hat Auswirkungen in der Zukunft. Aber auch mittelfristig. Den Herbst waren wir in Griechenland in den Ferien. Wir haben es genossen, wir haben noch fast eine vierte Mahlzeit eingebaut. Oder? Wir haben es genossen, oben auf dem Terrassli zu aperölen. Und es war wunderschön, bis ich daheim auf die Waage gestanden bin. Und daheim auf der Waage habe ich dann gemerkt, oh, aber habe ich so kann es nicht mehr weitergehen. Sonst haben wir mittelfristiges Problem, wenn ich in diesem Stil weiterfuhr. Und was habe ich? Ich habe eine Entscheidung getroffen, gang wieder ein bisschen Fitness machen. Seither trifft man mich viel intensiv im Self-Fitness in Heimberg, die was wir überprüfen dürfen gerne. Und es tut mir gut. Susan hat gesagt, ich passe schon wieder ins Hochzeitsgilet, das doch schon ein bisschen eng geworden ist. Also, leichte erste Erfolge sind bereits sichtbar für mich, zumindest für euch vielleicht weniger. Mittelfristige Entscheidung, oder? Wir tun unser Handeln in der, vielleicht 2-3 Jahren beeinflussen. Dann gibt es langfristige Entscheidung. Wir haben heute von der Tabea ganz eindrücklich gehört, von dieser Entscheidung, die sie haben müssen treffen, mit Gallis zusammen für die Zukunft eine Lösung zu suchen. Ja, das ist eine Entscheidung hier und jetzt, die wird sich langfristig auswirken. Für Käsers, für die Angestellten. Wir haben laufend so Entscheidungen, die sich auswirken, langfristig. Welcher Partner, den sie heiraten, das wird langfristige Konsequenzen haben. Wo sie wohnen, welchen Beruf sie wählen. Das sind so Auswirkungen, die wirklich ganz, ganz weitreichend sind. Aber, und darauf raus möchte ich eigentlich heute Morgen, es ist spannend, dass es eben noch weitergeht. Wir können heute, hier und jetzt mit unserem Handeln sogar die Ewigkeit prägen und gestalten, wie wir dann noch werden sehen. Wenn ich heute und jetzt verantwortungsvoll umgehe mit meinen Gütern, mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, kann ich bis in die Ewigkeit etwas prägen und verändern. Wenn ich heute im Hier und Jetzt einem Menschen von Jesus Christus erzähle und der auf das Mal in eine Beziehung kommt zu dem lebendigen Gott, der auf das Mal in der Resignation, wo er vielleicht im Jetzt drin ist, Hoffnung fängt an zu schöpfen und anfängt zu glauben, der wird es Konsequenzen haben, bis in die Ewigkeit hinein. Wenn ich heute, hier und jetzt helfe mit Contactions, dass in Indien Zigeunerkinder in die Schule gehen können. Und nicht nur in die Schule gehen können, sondern dort irgendwo auch noch Jesus Christus dürfen lernen kennen. Der wird es Konsequenzen haben, bis innen. In die Ewigkeit. Liebe Leute, sind wir uns dessen bewusst, das, was wir heute, hier und jetzt machen, das hat Konsequenzen in die Zukunft. Ich finde das absolut faszinierend, der Gedanke. Und wir sind uns den Gedanken zum Teil, sind wir uns dem überhaupt nicht bewusst. Weil wir manchmal so in den Tag hineinleben. Wir sind so gefangen von der Gegenwart. Was heisst denn das? Ewigkeits- orientiert leben. Was heisst das Leben mit einer Ewigkeitsperspektive vor Augen? Und da möchte ich mit euch hineinschauen in Gottes Wort und dort eine Geschichte lesen. Ihr habt sie bereits letzten Sonntag so andeutungsweise ein bisschen gehört. Es ist das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Die, die Bibel dabei haben, es ist in Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Es sind Verse ab Vers 19. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag, herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann. Selbst wenn er es wollte, und auch von euch und dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es ist ein verrücktes Gleichnis, das wir da hier haben. Auf der einen Seite haben wir da der reiche Mann und auf der anderen Seite ist da der arme Lazarus. Der reiche Mann ist ein Mann, wo, wir haben es gelesen, der lebt in Saus und Braus. Er vertraut auf sich und seine Möglichkeiten. Er ist ein Mann der Selbstverwirklichung. Einer, der sein Umfeld um sich herum nicht wahrgenommen hat. Er hat den armen Mann, der da zu seinen Füßen gelegen ist, hat er gar nicht gesehen. Hat ihn nicht wahrgenommen. Interessanterweise lesen wir eigentlich nichts, dass das ein besonders schlechter Mann war. Oder dass das ein Mann war, der weiss nie mehr wie in Sünde gelebt ist oder so. Sondern sein Problem war, dass er ganz bei sich selber war. Sein Bauch war sein Gott. Es ist um ihn gegangen. Zuerst komme ich, dann komme noch einmal ich. Und er hat sein Leben so hier auf Erden gelebt. Auf der anderen Seite haben wir hier den armen Lazarus. Und jetzt ist es noch spannend, das ist einzigartig in dem Gleichnis. Es gibt in dem Gleichnis, glaube ich, nur einen Mann, der einen Namen hat. Und das ist der Lazarus. Sonst lesen wir nie etwas von in der Gleichnis, dass die Leute Namen haben, aber dieser Mann hat einen Namen, nämlich Lazarus. Und Lazarus ist die latinisierte Form von Eleazar, und Eleazar heisst übersetzt, Gott ist meine Hilfe. Offensichtlich war das ein Mann, der darauf vertraut hat, dass Gott seine Hilfe ist. Er war also in einer Beziehung innen, zu dem Gott. Und jetzt, spannenderweise, lesen wir auch nichts davon, dass der Lazarus ein besonders guter Mensch war. Wir lesen nur, dass er mausbeinarm war und dass er irgendwie von den Brosamen profitiert hat, die da die reichen Leute ihnen zugeworfen haben. Und da habe ich auch noch eine interessante Erklärung gefunden in der Auslegung. Die Brosamen, früher hatten sie offensichtlich keine Tesla-Servietten gehabt, oder? Und da haben die reichen Leute, wenn sie ihre Fleischstücke gegessen haben, haben sie dann irgendwie fettige Hände gehabt. Und dann haben sie oben mit dem Brot so ein bisschen die Hände geputzt und die Brosamen dann den Armen zugeworfen. Offensichtlich hätte er sich von dem müssen ernähren. Aber wir lesen nichts davon, dass das ein besonders guter Mann war. Aber offensichtlich hat er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Und interessanterweise sterben die beiden, und sie sterben ganz unterschiedlich. Der reiche Mann, er wird begraben, lesen wir. Er wird an einen Ort herkommen, wo es nicht so angenehm ist, wo er liebend gern hat wollen weggehen, wo es heiss ist. Und der Lazarus, es wird so schön genannt da hier, wird aufgenommen und in die Schoß vom Abraham hineingelegt. An einen Ort, wo er eben geborgen ist. Nach dem Tod völlig umgekehrte Vorzeichen. Und das Verrückte ist, der reiche Mann hätte gerne wollen, irgendwie noch etwas korrigieren. Aber er hat nichts mehr korrigieren. Wenn wir das so ein versuchen, zusammenzufassen, auch biblisch-theologisch gesehen, dann denke ich, kann man auf der einen Seite sagen, ja, das Heil, die Ewigkeit bei Gott, die kannst du dir nicht verdienen über gute Werke. Es ist ja spannend, dass der Lazarus, da reden wir nichts davon, dass der gute Werke gebracht hat. Sondern er hat Gott vertraut. Und das hat letztendlich gelangt, für das er bei Gott die Ewigkeit war. Er hat Gott hier auf Erden aus seinem Leben nicht ausklammern. Der reiche Mann hingegen schon. Er hat Gott ausklammert aus seinem Leben. Hat sich und seinen Möglichkeiten vertraut und auf seine Fähigkeiten gebaut. und hat in der Ewigkeit ohne Gott müssen leben. Das ist das Erste. Man kann das Heil, die Ewigkeit in diesem Sinn nicht verdienen über gute Werke. Zweitens kann man aber auch sagen in diesem Gleichnis, es gibt irgendwann wie ein Spät, das du nachher nicht mehr korrigieren kannst. Der reiche Mann, der hätte gerne noch irgendwie wieder was korrigiert und zurechtgebogen. Aber das ist nicht gegangen. Und wir sehen also, irgendwo in unserem Leben hier auf Erden prägen wir eigentlich das, was wir einmal in Ewigkeit werden erleben. Wir können im Heute und Jetzt eigentlich unsere Ewigkeit prägen und beeinflussen. Darum sage ich, gestalte heute deine Ewigkeit. Und da gibt es noch ganz spannende Hinweise in der Bibel, im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, wo Jesus Christus sagt, Leute, sammelt eure Schätze. Nicht hier auf Erden, sondern sammelt eure Schätze im Himmel. Offensichtlich können wir im Hier und Jetzt irgendwo im Himmel gleich auch Schätze sammeln. Sonst hätte es das Jesus ja nicht so gesagt. Und darum lasst uns jetzt irgendwo im zweiten Teil von der Predigt noch ein bisschen darüber nachdenken, wie leben wir denn heute im Hier und Jetzt ein Leben, das sich in der Ewigkeit letztendlich positiv auswirkt, wo wir in der Ewigkeit in etwas bewegen können. Ich glaube, es gibt wie drei Szenarien. Es gibt das Szenario, dass man im Hier und Jetzt, wie der reiche Mann, die Ewigkeit des Gewissens verspielen. Ich glaube, das gibt es. Das zweite Szenario, ich sammle mir Schätze für die Ewigkeit. Müssen wir dann auch noch ein bisschen genau heranschauen, wie das läuft. Das klingt mir nämlich nicht ganz unproblematisch, weil wenn wir jetzt daher gehen und sagen, so, jetzt, wir können ja sehr egoistisch jetzt im Himmel wollen, Schätze sammeln für uns. Und ich glaube, das genau ist eben nicht gemeint. Und ein drittes Szenario erkenne ich zwar hier im Text nicht, ist mir aber einfach sonst so mässig wichtig geworden noch in der Vorbereitung. Ich glaube, es gibt ein Szenario, wo wir im Blick auf die Ewigkeit gar nichts bewegen. Gar nichts bewegen. Und auf das Szenario komme ich dann auch noch zu reden. Aber fangen wir links an. Ich verspiele meine Ewigkeit, wie das eben beim reichen Mann war. Der Punkt war, er hat sich selber vertraut. Er hat sich und seine Fähigkeiten völlig überschätzt. Er hatte das Gefühl, es reicht, wenn ich mein Leben in die Hand nehme, wenn ich mir Sicherheiten hier auf Erden baue. Und er musste merken, so geht es nicht. Das Ganze war geprägt von einem unglaublichen Egoismus. Eben, er hat sich um sich und um seinen eigenen Nabel gedreht. Er hat seine Mitmenschen um sich um gar nicht wahrgenommen. Diesen Leuten gegenüber, die eine gewisse Gleichgültigkeit an den Tag gelegt haben, war ihm doch gleich gewesen, wenn da irgendwelche Bettler um seine Hütten herum kulanert haben. Schliesslich ist es doch gut, wenn es mir wohl gehen kann. Es war eine Gleichgültigkeit vorhanden im Leben von diesem Mann. Und ich glaube, sein Hauptproblem, das er hatte, ist das Unterlassen vom Guten, das er hätte tun können. Ich merke, wir Christen sind manchmal so fixiert darauf, dass wir das Schlechte, wo wir wissen, dass es schlecht ist, dass wir das nicht tun. Aber wo gibt es vielleicht in unserem Leben Gutes, was wir könnten tun, was wir nicht tun? Und das ist jetzt nicht unbedingt im Blick auf das Gleichnis, das wir haben, aber das ist ein Szenario, das ich in der Bibel auch immer wieder feststelle. Wir können die Ewigkeit verspielen, wenn wir die Barmherzigkeit, die wir eigentlich von Gott haben bekommen, nicht weitergeben an unsere Mitmenschen. Weil das nicht durch uns durchfließen zum Nächsten. Dort, wo wir sagen, ja, es ist so schön, dass Gott mir meine Fehler vergeben hat, dass er mir vergibt. Aber der Nächste, dem vergebe ich doch nicht. Unbarmherzigkeit, wie wir sie haben, im Gleichnis vom Schalksknecht, kann man nachlesen, Matthäus 18, ich glaube, das Gleichnis, wo ihm viel ist vergeben worden und er hat dann den Nächsten gerade eingelocht, weil er ihm eine kleine Schuld geschuldet hat. Dann verspielst du deine Ewigkeit in diesem Sinne noch. Gehen wir zum zweiten Szenario. Da haben wir vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, da haben wir wirklich Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und sie leben für Gott, würde ich mal sagen. Aber sie bewegen gleich nichts für Gott. Jetzt lasse ich mich vielleicht ein bisschen auf den Test raus. Ist mir gleich. Ist mir aber wichtig, dass wir das auch mal sagen. Ich merke immer wieder, es gibt Christen, die nicht den Eindruck haben, die sind mit Gott unterwegs, die vertrauen auf Gott, aber sie bewegen nicht so wahnsinnig viel für Gott. Was sind das für Christen? Das sind Christen, die Angstmacherei betreiben. Das sind Christen, die unter Besserwisserei leiden. Ich leide manchmal förmlich darunter, dass ich das Gefühl habe, da gibt es hier und da, überall auf dieser Welt, gibt es immer wieder Christen, die gegen all der möglichen Zeug wettern und sagen, das ist nicht gut, du eins ist nicht gut. Anstatt dass sie herstehen und sagen, für das bin ich. Und positiv in dieser Welt stehen, indem sie das Gute tun, mit gutem Beispiel vorangehen. All die Angstmacher-Christen, Besserwisser-Christen, ich vermisse bei denen die Selbstreflexion. Die schauen nämlich immer auf die anderen, was sie nicht richtig machen. Hey Leute, wir sind nicht berufen, auf die anderen zu schauen, was sie nicht richtig machen. Wir sollen auf uns mal schauen und Acht geben und schauen, was machen wir nicht gut. Wenn wir so unterwegs sind, habe ich den Eindruck, bewegen wir nicht so wahnsinnig viel in der Ewigkeit. Wie bewegen wir denn etwas in der Ewigkeit? Ah, noch falsch gelebte Abgrenzung und so weiter, das gehört etwa ein bisschen in den gleichen Topf wie Besserwisserei und so weiter. Denn, ich glaube, wer das Vertrauen in Gott, das ist Voraussetzung. Wir können nichts aus eigener Kraft bringen. Wir sind abhängig von der Vergebung. Es gibt einfach nichts anderes. Wir kommen mit leeren Händen vor den Thron Gottes. Aber dann geht es darum, dass wir gelebte Barmherzigkeit anfangen zu leben. Und dort kommen wir nicht drum um, an dieser Stelle in Matthäus 25. Dort wird das Weltgericht dargestellt. Und da wird aufgezählt, wie die einen auf die linke Seite gestellt werden und die anderen auf die rechte Seite. Und die von Gott gerühmt werden, die fragen sich nachher, ja, warum werden wir denn von dir, Gott, so gerühmt? Wir sind doch gar nicht so wahnsinnig, eben gut. Und dann sagt dort Gott zu ihnen, ihr habt den Hungrigen zu essen gegeben. Ihr habt die Gefangenen besucht. Ihr habt Fremde bei euch aufgenommen. Ihr seid zu den Armen gegangen und habt die Armen besucht. Ihr habt Arme gekleidet, seid bei den Kranken vorbeigegangen. Merkt ihr etwas? Das sind Leute, die in der Tat in sich waren, im Tun in. Nicht in der Abgrenzung, nicht in der Angstmacherei, nicht in der Besserwisserei. Sondern sie haben den Mensch ins Zentrum gestellt. Sie haben den Mensch gesehen in ihrer Notsituation. Und das Spannende dort in Matthäus 25 fing ich, sie haben es nicht einmal gemerkt. Sie haben nicht gesagt, oh, ich will jetzt die Kranken besuchen, für dass ich im Himmel oben meine Schätze habe. Oder ich gehe jetzt den Ostländer aufnehmen zu mir, für dass ich den im Himmel mal so richtig absahnen kann. Sondern das war eine Herzenshaltung, die von innen rausgekommen ist. Und ich sehne mich nach dieser Herzenshaltung in meinem Leben hin, die durchdrängt ist von Barmherzigkeit und von nichts anderem. Und ich glaube, es sind auch einfach Menschen, die offen sind ihren Mitmenschen gegenüber. Menschen, die Hoffnungsträger sind, die auf Jesus Christus hinweisen. Die in schwierigen Situationen nicht aufgeben. Die anderen Mut machen. Die mit anderen durch dunkle Täler durchgehen. In schwierigen Situationen. Wo andere Menschen aber auch nie werden aufgeben. Ich glaube, wir können im Heute unsere Ewigkeit gestalten. Ich wünsche mir, dass von unserer Gemeinde, je länger sie mehr, das dritte Szenario ausgeht. Und ich möchte eigentlich meine Predigt mit einem spannenden Zitat von Peter Hane abschließen, der bekannte deutsche Fernsehmoderator, der die Sache einfach so auf den Punkt bringt, wie selten jemand anders, habe ich manchmal den Eindruck. Der hat mal gesagt, gesegnete Leute hinterlassen keine Schlagzeilen, sondern Spuren für die Ewigkeit. Es geht nicht darum, dass wir als Christenheit Schlagzeilen produzieren für unser Umfeld, für unsere Nachwelt. Aber es geht darum, dass wir Spuren hinterlassen, die letztendlich hineingehen, bis in die Ewigkeit. Und darum einfach eine Frage, die ich euch mit in den Nachmittag gebe. Welche Spuren hinterlässt du in der Ewigkeit? Bist du dir bewusst überhaupt, dass du heute die Ewigkeit mit deinem Handeln positiv kannst beeinflussen. Bist du dessen bewusst? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind uns dessen gar nicht bewusst, weil wir so in den Tag hineinleben. Aber unsere Worte haben Kraft, unsere Worte haben Macht. Unsere Art und Weise, wie wir leben, das hat Kraft und Power. Und das kann sich auswirken bis in die Ewigkeit hinein. In diesem Sinn, lasst uns Spuren hinterlassen, die wirklich die Ewigkeit positiv prägen. Amen.